Herr Hohenforst, bevor wir über Ihre konkreten Forderungen für eine aus Ihrer Sicht wirklich gerechte Rentenreform sprechen, geht für Sie das Rentenpaket 2 zumindest in die richtige Richtung?
Nein, kein Stück. Die Regierung verschließt die Augen vor der Realität, dass unsere Gesellschaft zunehmend älter wird und dass wir eben nicht mehr so viele junge Leute haben, die nachkommen. Und dass wir einfach merken, wir müssen systemisch was ändern. Und die Politik sieht einfach oder macht die Augen davor zu, dass die Rentenpolitik, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gefahren ist, so nicht mehr haltbar ist. Und ganz wichtig, diesen Generationenvertrag, der das Kern und Kernstück unseres sozialen Zusammenlebens auch bildet, ein Stück weit aufbricht.
Unter generationengerechtigkeit.info/Rente. Können alle online die Forderungen Ihrer Stiftung nachlesen? Wir können nicht über alles sprechen, das würde ein bisschen zu lange dauern. Aber ein entscheidender Punkt ist für Sie, dass die Lasten der absehbaren finanziellen Schwierigkeiten des Rentensystems gerecht verteilt werden. Dass nicht nur die Beitragszahlenden ihren Anteil tragen sollten, sondern auch die Rentnerinnen und Rentner. Wie könnte das in etwa aussehen?
Sie haben es angesprochen. Ich glaube, keiner will diesen Generationenvertrag aufbrechen und keiner will ihm Schuld irgendwie zuschieben, sondern wir müssen einfach zusammen auch diesen Risiken und den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man gehen könnte. Wenn ich alle benennen könnte oder wenn ich die Lösung hätte, dann würde ich, glaube ich, im Beirat der Bundesregierung sitzen. Aber ganz groß ist natürlich die Frage, wir leben länger und wir beziehen länger Rente. Und dadurch wird das gesamte System auch teurer. Und das wäre einfach eine der großen Fragen, die die Politik in den letzten Jahren versäumt hat. Die ist natürlich auch politisch sehr schwierig, aber dass wir uns eigentlich mit dieser positiven Neuigkeit auch mal auseinandersetzen müssen, zum Beispiel, dass wir länger leben und dass wir auch Möglichkeiten schaffen müssen, für ältere Menschen länger im Job zu bleiben, bessere Arbeitszeitmodelle, da gibt es verschiedene Varianten, aber dass man eben nicht fest sagt, okay, zum Beispiel 1960 haben die Menschen, waren Menschen 10 Jahre lang in der Rente und mittlerweile erleben die Menschen 20 oder mehr Jahre in der Rente. Das heißt, wir haben da eine ganz signifikante Änderung und da ist die Frage, sollte man das nicht eigentlich auch im Rentensystem abbilden? Der zweite Punkt, ganz groß, ich habe es angesprochen, Arbeitsmarktpolitik. Wir müssen einfach Menschen befähigen, länger, aber auch besser zu arbeiten und ein Stück weit zum Beispiel junge Frauen, aber insgesamt junge Menschen gut ins Arbeitsleben zu integrieren. Das heißt, in dem Moment, in dem wir mehr Beitragszahler haben, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir es schaffen, mehr Menschen dazu zu bringen, irgendwie in die Rente einzubezahlen und eben dieses Umlagesystem, was wir haben, irgendwie mit zu bedienen. Mhm. Und der dritte und letzte große Punkt, einfach um ihn mal angerissen zu haben, es gibt andere Länder, die haben andere Modelle. Die haben eben kein reines Umlagesystem. Schweden ist da zum Beispiel ganz groß mit dabei. Und die stecken einen Teil des Ganzen in den Kapitalmarkt. Und in Deutschland haben wir eine sehr natürliche und auch ein Stück weit verständliche Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt. Aber die Frage ist, sollten wir das nicht breiter streuen, weil die Renditen im Kapitalmarkt sind besser. Und zum Beispiel das schwedische Modell zeigt, dass über die ganzen Dekaden, in denen das läuft, schon auch diese Sicherheit da ist. Und wir müssen auf Dauer wirklich uns fragen, wir haben zu viele Bezieher oder zu wenig Einzahler. Wie können wir dieses System krisenfester machen?
Kommen wir nochmal zurück zum Anteil der Rentnerinnen und Rentner. Die sind traditionell eine umworbene Wählergruppe, sodass sich Regierungen immer schwer tun, denen zu große Lasten aufzubürden, aber Rentenerhöhungen immer gerne feiern. Bedeuten Ihre Ideen für eine gerechtere Verteilung der Lasten möglicherweise auch Rentenkürzungen?
Ich würde die größtenteils vermeiden und ich glaube auch, und mir ist sehr bewusst, dass viele Rentner einfach auch Geldnöte haben und ich will überhaupt nicht sagen, nee, man muss den älteren Menschen irgendwas wegnehmen. Diesen Generationenkonflikt, glaube ich, hier zu befeuern, ist die schlechteste Tendenz, die wir machen können, sondern die Frage ist eher, und das hatten wir eben schon angesprochen, welche Mittel und Lösungen können wir gehen, damit wir diese Lasten, die wir jetzt haben, besser verteilen. Deswegen auf keine Verrentenkürzung. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ohnehin schon mit ihrer Rente nicht auskommen. Und deswegen will ich mit diesem Vorurteil auflösen, dass wir eins gegen das andere machen, sondern die Frage ist eher, wie können wir es schaffen, dass ältere Menschen, ich habe es angesprochen, länger arbeiten, länger in der Rente, irgendwie auch noch mit erwerbstätig sind. Und diese Lasten gemeinsam schultern.
Aber länger arbeiten ist ja schon ein nicht so ganz populärer Vorschlag. Zumindest für viele Menschen nicht.
Auf jeden Fall, absolut. Aber das macht diesen Generationenvertrag aus. Und ich weiß auch, dass das schwierig ist, dass man natürlich sagt, die Menschen sollen länger arbeiten. Es ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass das jetzt 5 Jahre mehr sind, sondern es geht manchmal auch nur um 1, 2, 3 Monate. Aber dass man graduell sieht und diese eigentlich sehr positive Tendenz, die wir haben, dass wir merken, wir werden älter, dass wir die positiv sehen, aber auch in dieses System mit einfließen lassen.
Auch bei den Beamten und den Abgeordneten sagen Sie mit Blick auf die Finanzierungslücke der Rentenversicherung, das kann so nicht bleiben. Was sollte sich da Ihrer Meinung nach ändern?
Ich würde zwei ganz große Punkte aufmachen. Ich glaube, der eine ganz große Punkt ist die Realität, nämlich Abgeordnete zahlen nicht in unser klassisches Rentensystem ein. Und damit ist natürlich auch ein Stück weit Bewusstsein verloren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, in dem Moment, in dem die Rentengesetzgebung auch die Abgeordneten betrifft, könnte man sagen, die sind näher dran an dieser Thematik, die haben eine andere Sensibilisierung dafür und können auch eher mit diesen Problemen umgehen.
Beamten zahlen auch nicht ein.
Exakt, sie sagen es. Wenn wir Beamten in die Kasse mit reinholen, würde das auf keinen Fall dieses grundlegende Finanzierungsproblem lösen, das wir haben, weil wir auch da sozusagen Geld nur von einem Topf in den anderen verschieben würden. Aber natürlich könnten wir A, die Regulierung besser machen und natürlich auch die Rentengesetzgebung, die wir haben, die könnte man darauf besser anwenden. Das heißt, wir sozusagen messen die Leute alle mit einem Maß oder mit einem ähnlichen Maß. Das hat aber auch verfassungsrechtliche Seiten, die durchaus anspruchsvoll sind. Das ist auch sehr bewusst. Aber zumindest darüber nachzudenken, wie können wir auch zwischen diesen gesamten Gruppen, also nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber im klassischen Sinne, sondern auch BeamtInnen, wie können wir das da gut verteilen?
Ich habe bei Ihnen auch was gelesen, dass das Niveau der Beamtenpensionen sinken soll.
Genau, das ist eine durchaus sehr umstrittene Forderung und das ist, glaube ich, man sieht von Grund auf, dass Beamten einfach sehr viel länger leben und eine sehr, sehr, sehr viel höhere Rente beziehen häufig als viele Leute. Und das nehmen auch andere Abschläge hin. Aber zumindest zu hinterfragen ist diese Herausforderung, die wir uns alle stellen, auch trifft das auch die Beamten mit und müssen wir vielleicht schauen, okay, wie können sie auch ihren Beitrag leisten? Beamte haben mit Sicherheit andere Einschränkungen, die sie auch hinnehmen in der Bezahlung während der Erwerbstätigkeit. Aber dass diese Gruppe nicht mitgedacht wird bei den Herausforderungen, die wir haben, ich glaube, das ist grundlegend falsch, sondern wir sitzen alle in einem Boot und müssen zusammendenken, wie lösen wir eigentlich diese Herausforderung, weil natürlich wollen wir als junge Menschen diesen Generationenvertrag erhalten und uns allen wichtig, unsere Großeltern, Eltern irgendwie zu versorgen. Aber auch andersrum müssen wir es leisten, dass dieses System zukunftsfähig ist und dass das Vertrauen darum gestärkt wird. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann geht ganz, ganz viel verloren, was unsere Gesellschaft eigentlich zusammenhält und einen guten Sozialstaat ausmacht.
Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat und auch ein bisschen rechnen kann, wird vermutlich bei vielen Ihrer Forderungen sagen, da ist was dran. Auch wenn es mir persönlich vielleicht nicht passt, möglicherweise Einbußen bedeutet. Also irgendwie klingt, als würde es wehtun. Bleibt die Frage, wer könnte es tatsächlich umsetzen? Wer traut sich?
Sie sprechen es an. Das ist am Ende des Tages die Politik, die diese Entscheidung trifft und treffen muss. Und das sind natürlich schwierige Entscheidungen. Und wir kommen aus einer Historie, in der wir ganz, ganz lange und wo wir es vor allem auch jetzt gerade noch nicht spüren, eine gute Aussicht auf die Rente hatten. Wir hatten starke Generationen, eine starke Wirtschaftlichkeit, aber wir merken, gerade sehr temporär, wir sind in einer Zeit von vielen Krisen und das verunsichert Rentner, wie junge Leute, unsere gesamte Gesellschaft und das will ich auch überhaupt nicht wegreden. Aber wir gucken jetzt auf einen Babyboomer-Berg, der jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente geht und das nicht wahrzunehmen und davor die Augen zu verschließen und jetzt Wahlgeschenke zu machen, verstehe ich politisch, aber löst das Problem auf Dauer nicht. Und vor allem die jungen Leute von heute sind die Wähler von heute und vor allem die Wähler von morgen, die das mittragen müssen. Und ich glaube, das ist politisch einfach auch zu kurz gedacht. Da müssen beide Seiten mit an den Tisch und wir gemeinsam eine Lösung finden.